herzlich willkommen wieder zum Podcast Disco 80 und wir machen gleich weiter mit dem zweiten Teil unseres Interviews mit Bernhard Lloyd von Alphaville. Im ersten Teil hat er ja erzählt, wie es zu Forever Young kam, wie sein Verhältnis zu Marion Gold ist. Wir haben uns sogar über Fußball unterhalten und jetzt im zweiten Teil wird es wieder richtig spannend und wir steigen direkt da ein, wo wir beim ersten aufgehört haben. Und zwar eine Frage zu dem ehemaligen Bandmitglied Frank Mertens, der die Band direkt nach dem Erscheinen des ersten Albums verlassen hat.
Wie war das mit dem Frank Mertens, der nach dem ersten Album gegangen ist? Was hatte der für einen Einfluss gehabt? Und warum ist er gegangen dann?
Oh, jetzt wird's ganz schwierig. Also Frank hatte auf das erste Album ganz klar einen riesengroßen Einfluss. Also der gehörte zu dieser magischen Verbindung auf jeden Fall dazu. Ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber dass das zweite Album nicht, wie soll ich sagen, zumindest einen auf jeden Fall anderen Spirit hatte als das erste, hängt natürlich auch mit Frank zusammen. Mhm. Frank war sehr eigen, war sehr still, in sich gekehrt und hat halt auf seinem Synthesizer gespielt und teilweise geniale Sachen gespielt. Und also viele Sachen auf dem ersten Album sind irgendwie von Frank, also wie man das jetzt immer sagen soll, ob nun GEMA-technisch oder wie auch immer, da ist vieles von ihm. Also der einfachste Satz, um das abzukürzen, um das nicht zu lang zu machen, er ist, glaube ich, mit diesem Jahr 1984, mit dem, was da alles so passiert ist, wenigstens klargekommen, das irgendwie zu verarbeiten. Und hat dann einfach gesagt, dass das irgendwie nie, für ihn nicht mehr geht. Ja? Mhm. Ja, dem konnten wir natürlich nichts entgegensetzen. Also, weil man sieht ja auch, wenn jemand irgendwie da mehr drunter leidet fast, als das irgendwie Spaß macht. Mhm. Und also, das ist jetzt so ein bisschen zurück, wie ich mich in den 80er Jahren gefühlt habe. Also, ohne das jetzt irgendwie zu übertreiben. Aber ehrlich gesagt bin ich tatsächlich froh, da aus dieser Geschichte heil rausgekommen zu sein. Weil ich habe so viele oder relativ viele Leute so im Pop-Umfeld gesehen, die da eben nicht so ganz mit klargekommen sind. Gerade auch mit großem Erfolg nicht. Mhm. Also das soll wirklich überhaupt nicht nach Lamentiererei oder sowas klingen. Aber es ist nicht jedermanns Sache, damit klarzukommen. Und es ist eben nicht alles Gold, was glänzt.
Mhm. Habt ihr noch Kontakt mit dem Frank?
Nein.
Ja, der ist irgendwie so verschollen, ne? Da gab's Lonely Boys, dann hat er als bildender Künstler gearbeitet und aber über ihn findet man auch nichts, ne? Das ist schon interessant, aber gut, auch wieder konsequent dann.
Ich habe das letzte Mal vor 20 Jahren mit ihm gesprochen.
Du hast es ja eben schon so angedeutet, aber ich hatte irgendwie so ein bisschen den Eindruck zwischen dem ersten und dem zweiten Album, das war ja schon ein Stilwechsel. Damals habe ich mir das halt so erklärt, naja, dass ihr halt zwei Synthesizer-Jungs wart und so wie ich es auch in der Dokumentation gesehen habe, war ja die Idee, wie das erste Album klingt, ist ja so auf deinen Ideen gefußt, so hatte ich es verstanden.
Ja, das stimmt.
Und dann war der Frank weg und dann warst du also als Synthesizer, Synthpop-Mann in der Minderheit in der Band. Kann das sein, dass das dazu beigetragen hat, dass es dann ab da anders geklungen hat? Oder wolltest du auch in diese Richtung gehen?
Wenn man zu dritt ist, dann wechseln die Mehrheitsverhältnisse relativ schnell.
Ja.
Also Gott sei Dank waren wir aber zu dritt. Also das war eigentlich schon besser, als wenn man zu zweit ist. Mhm. Aber dass durch einen neuen Mitmusiker natürlich da was anderes Neues reinkommt, ist ja völlig klar. Mhm. Und ja, manchmal habe ich mich in der Minderheit gefühlt. Das ist schon so, ja. Mhm. Damals. Aber da will ich auch heute nicht weiter drüber lamentieren. Aber man kann sich vorstellen, wenn der eine, also Marian lasse ich jetzt mal außen vor, weil Marian ist das, ich will nicht sagen egal, also der will singen und ein schönes Stück und was Interessantes, also der hat da keinerlei Ideologie, was irgendwie das angeht, wie das klingen muss oder was das jetzt für ein Style ist oder sowas. Da ist der extremst offen. Aber wenn dann einer von den beiden den ganzen Tag Pet Shop Boys hört und der andere Frank Zappa-Fan ist, dann kann das problematisch werden, wenn man zusammen Musik macht.
Nein, dann wird's problematisch. Ich habe da meine ganz eigene Theorie. Also das wird auch wahrscheinlich jeder teilen, aber ich finde Demokratie scheiße in Bezug auf Musik.
Ja, das ist das, was Marian auch irgendwann mal gesagt hat.
Ja, und der Sänger an sich, und ich weiß auch, wovon ich spreche, ich versuche ja ständig Sänger zu sein, du darfst dem Sänger nicht zu viel Freiheit lassen, weil es ist genau wie du sagst, dem ist das scheißegal, das ist wie die Nachtigall da draußen, die interessiert das auch nur, dass sie gut aussieht dabei, aber was sie da singt, ist ihr völlig egal, ja. Weil die Bäume machen sowieso ihre Geräusche, ja, und da kann die dann dazu singen. Das ist der scheißegal, die ist völlig leidenschaftslos, ne? Schlimm.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem hundertprozentig zustimmen soll, kann, muss. Also wenn man Marian irgendeinen Teppich dahin gerollt hat, der ihm irgendwie zusagte, dann hat er auf diesem Teppich gesanglich brilliert oder es versucht und meistens auch hingekriegt. Und er hat immer, also so habe ich das jedenfalls empfunden, wenn wir also ab dem dritten Album haben wir sehr intim im eigenen Studio gearbeitet. Auch da hatte ich immer das Gefühl, dass, also er singt zu einem Publikum. Und in dem im Studio war das Publikum, war ich dann meistens. Mhm. Und er hat sich dem dann immer total hingegeben. Also er wollte das Publikum überzeugen und hat da sozusagen alles aus sich rausgeholt. Und das ist ein jazziges Piano oder ein 16. Synth-Pop-Bass war, das war ihm egal.
In dem Handbuch für ostwestfälische Sänger steht ganz deutlich drin, du musst diesen verdammten Teppich einrollen, bevor der Sänger anfängt zu fliegen. Gesetz Nummer 5 ist das, glaube ich.
Nee, wenn er fliegt, ist doch gut.
Auch wenn das jetzt ein stilistischer Wechsel war, das Album hat ja als Album trotzdem funktioniert. Also jetzt von dem, dass du dir das durchhören konntest, dass das gute Songs war, es war halt ein anderes, ne? Es war wie wenn eine andere Band gesagt hätte, guck mal, hier ist eine andere deutsche internationale Produktion, ja, die nicht so viel mit dem ersten Album zu tun hat. Und ich glaube, das war halt auch das Problem, was viele Fans dann halt enttäuscht hat, obwohl er ja wieder ein sehr gutes Album gemacht hat, nur halt kein Synthpop-Album, ne? Mhm. In dem Sinne von Jerusalem vielleicht mal abgesehen. Ne?
Ja, Dance with Me ist auch noch irgendwie Synthpop. Ja.
Das ist sehr interessant. Was glaubst du denn, was diesem Album gefehlt hat? War es einfach ein Tritt in die Fresse für die Leute, die jetzt eine reine Synthpop-Platte erwartet haben? Lag es an der Stilistik oder im Nachhinein kann man das ja dann auch mal zugeben, waren die Songs einfach nicht so stark?
Boah, eine Mischung aus allem Möglichen. Also, dass auf dem zweiten Album kein Forever Young drauf ist, ist klar. Wahrscheinlich auch kein Big in Japan. Das lässt sich nicht mit einer Sache beantworten. Also, es spielt eine Rolle, dass wir einen Memberwechsel hatten. Völlig klar. Es spielt eine Rolle, das ganz normale zweite Album-Syndrom, weil das betrifft ja nicht nur uns.
Oh nein.
Ne? Also du wirfst in das erste, wirfst du alles rein, was du hast, 150% und nur das Beste und logischerweise bist völlig unbeleckt und dann ist das erfolgreich und dann stehst du da eben wie der Tausendfüßler, den man fragt, wie schaffst du es eigentlich, deine 1000 Füße zu bewegen? Jetzt muss ich erstmal überlegen, den da, das und so und dann dieser Einfluss von außen, also mach das doch mal so und mach doch mal dies und mach doch mal jenes. Mhm. Und der eigene Anspruch, wir können uns nicht einfach wiederholen, der war dann aber sowieso schnell weg, weil die Songs ja gar nicht da waren. Wir müssen ja jetzt erstmal Songs schreiben, wobei wir einige, also Lassie Come Home zum Beispiel von dem zweiten Album, der war tatsächlich schon vor dem ersten Album da. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Ohr habt, aber Lassie Come Home ist eigentlich ein... Ja. extrem typischer Alphaville-Song, mhm. Also der uns allen aus der Seele spricht. Aber der hat halt so eine leichte Verschrobenheit und ist nicht ganz so leicht zugänglich und hat nicht diesen ganz großen Bogen, wie Forever Young den hat. Aber wenn man sich das aufmerksam anhört, Lassie Come Home ist tatsächlich Alphaville pur. Und es fehlte halt sozusagen so ein bisschen, die absoluten magischen Momente fehlten halt bei dem zweiten Album. Darauf kann man es letztendlich reduzieren, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Also, was heißt fehlten? Wenn du irgendwie von diesem ersten Album, wenn du da 2 Millionen von verkaufst, dann wie willst du das toppen? Also auch dieser Gedanke. Mhm. Wie willst du das toppen? Den hast du ja. Wenn du angefangen hast, ein Jahr davor mit dem Anspruch, wir produzieren jetzt mal eine Single und pressen davon 500 Stück und die verteilen wir an unsere Freunde.
Hat ja gut geklappt.
Nee, das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Wir haben keine einzige verkauft.
Haben die Freunde keine bekommen, oder was?
Nee.
Und da kommt wieder der Ostwestfale durch, der muss sparen. Ne? Ja. Der hat wahrscheinlich allen Freunden gesagt, ja, geht doch in den Laden, kauft eine.
Genau, also wir hatten keine Zeit, wir haben ja auch keine gekriegt. Also wir haben ja nie einen in den Finger gekriegt.
Du machst ja seit einiger Zeit auch wieder in der Bandmusik mit den Atlantic Popes. Wenn ich mir die Sachen anhöre, finde ich, die haben teilweise wirklich diesen Spirit, den ihr auf der Forever Young hattet. Das sind catchy Melodien, das ist ein sehr guter Sänger, es ist eine sehr gute Produktion. Hast du selbst wieder Lust gehabt, was in diese Richtung zu machen, oder hat sich das einfach so entwickelt?
Beides. Vielleicht ein bisschen mehr das Erste als das Zweite. Also Atlantic Popes ist ja nur ein Duo, bestehend aus meiner Wenigkeit und dem Sänger Max Holler, der nicht direkt in meiner Gegend wohnt, sondern in Düsseldorf und den ich schon Ende der 80er Jahre kennengelernt habe und damals schon während der Alpha Wildzeit angefangen habe, mit dem zu arbeiten. Am Anfang sollte ich das nur produzieren und daraus ist aber eine sehr enge Freundschaft entstanden. Also Max ist, würde ich sagen, über all die Jahre mein bester Freund geworden, also so, wie man das Wort bester Freund auch im Allgemeinen benutzt. Der hat halt eine völlig andere Stimme als Marian. Wenn ich jetzt ganz große Vergleiche nehme, dann ist Marian David Bowie oder eine Mischung aus David Bowie und Freddie Mercury. Max ist eher so der Brian Ferry, also etwas zurückgenommener. Wir haben dann 2001 ein erstes Album rausgebracht, so im Komplett-Selbstvertrieb übers Internet, also schon vor über 20 Jahren. Ich hatte damals wirklich von Plattenfirmen absolut die Nase voll, um es ganz gerade raus zu sagen, weil da einfach zu viel schlechte Dinge passiert waren. Und ich auch diesen Druck irgendwie nicht wollte, der da irgendwie immer kam. Immer dieses Anspruchsdenken und immer wieder dieses, warum macht er nicht nochmal sowas wie Forever Young? Also dieses erste Album klingt, finde ich, sehr eigen. Die Songs da sind zum größten Teil noch von Max und seinem ehemaligen Mitstreiter geschrieben. Wir sind aber immer enger irgendwie geworden in unserer Zusammenarbeit, obwohl wir dann 20 Jahre nichts veröffentlicht haben. Fast 20 Jahre haben wir trotzdem immer sporadisch zusammengearbeitet. Da er in Düsseldorf wohnt und ich in Berlin, ging das natürlich immer nur so ab und an. In den letzten Jahren dann irgendwie übers Netz, haben da eine Möglichkeit gefunden, dass wir irgendwie prima miteinander kommunizieren können, er mitkriegt, was ich mache und so. Und in den letzten Jahren, also die Songs, die wir jetzt 2020, 21 und dieses Jahr veröffentlicht haben, ja, ich stimme dir zu, die gehen so von der Klangästhetik zurück zu dieser Zeit. Also das ist bewusst, aber nicht kalkuliert, sondern weil ich das einfach irgendwie mag. Und ich mag es irgendwie, bestimmte Synthesizer-Sounds zu hören, bestimmte Art von Melodien zu hören. Und das kommt einfach irgendwie aus mir raus. Ich muss das nicht, logischerweise, ich meine, das kam damals ja auch so. Ich arbeite nicht darauf hin. Also manchmal muss ich sogar eher mich ein bisschen bemühen, dass es so ein bisschen moderner klingt als 84. Aber ja, das ist so, das klingt so ein bisschen so nach sowas.
Arbeitest du denn mit Hardware-Synthesizern?
Ja, da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt.
Ja,
da hinten.
Wir ahnen.
Da hinten steht ein Jupiter 8. Oh, und das ist der Original Jupiter 8 von damals.
Einer der tollsten Synthesizer der Welt.
Ja, absolut. Vielleicht war das damals auch unser Glück, weil der Vater von Frank hat ihm zu Weihnachten diesen Jupiter 8 geschenkt. Damals schon teuer, heutzutage ja fast unbezahlbar. Ich habe den letztes Jahr überholen lassen und der ist wieder wie neu, fast wie neu. Ich meine, es gibt zig Jupiter 8 Emulationen als Plugin. Eine, die ich neulich gehört habe, klingt wirklich schon relativ nah dran, aber das Analoge, das, was sozusagen nicht berechenbar ist im Sound, das kriegt man halt tatsächlich nur. Also es ist einfach ein Unterschied. Kann sein, dass ich mir das einbilde, aber wenn ich einen Jupiter 8 Sound haben will, dann nehme ich den echten.
Wer jetzt wissen will, was ein Jupiter 8 ist, wir haben ja eine Folge auch gemacht zu Synthesizern mit Hörbeispielen und natürlich geht es da auch um den, auch um den Korg MS-20, der ja vorhin schon genannt worden ist und einige andere.
Also ich arbeite trotzdem ziemlich viel im Rechner, gar keine Frage, also 95%. Also mein Nebenjob ist es, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen, als ambitionierter Plugin-Sammler. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das irgendwie überprüfe oder irgendwie da reinkomme tatsächlich, aber ich bin der absolut festen Überzeugung, dass es niemanden auf dieser Welt gibt, der in seinem Plugin-Ordner so viele Plugins hat wie ich.
Da kommt ein Ire bei dir zu Hause vorbei, der klaut deine Festplatte und dann durchforsten sie die.
Okay. Im Moment bin ich, glaube ich, bei 2700 irgendwie sowas.
Ups. Wusste gar nicht, dass es so viele gibt.
Ja, also viel mehr gibt's auch nicht.
Das heißt also, wenn wir mal auf die Idee kämen, bei dir ein Album zu produzieren, dann kann ich ja gerade das Logic-File rüberfallen und du sagst, es kommt auf keinen Fall die Situation, wo du sagst, das Plugin habe ich nicht.
Wohl kaum. Das Einzige könnte sein, dass irgendwelche Freeware-Exoten dabei wären, dann könnte es sein, aber die kann man dann ja runterladen. Völlig wahnsinnig. Ich habe 15 Jahre bei Just Music in der Studioabteilung gearbeitet. Weiß nicht, sagt euch vielleicht was.
Oh ja.
Also im Nachhinein betrachtet, vermutlich mit dem Ziel, ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen. Aber nee, ich habe da auch tatsächlich gearbeitet. Aber das ergibt natürlich Möglichkeiten, beziehungsweise du kriegst halt auch einen kompletten Überblick über das, was es gibt.
Ist ja auch nochmal eine Idee, ne? So ein Panini-Klebebildalbum zu machen mit Plugins. Weißt du?
Ah, ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Ja, also, wahrscheinlich gibt es nur 3 Käufer.
Das Vorwort schreibt dann Bernhard. Ne? Er schreibt ja irgendwie, also liebe Sammler und Sammlerinnen. Schön. Nach dem Motto, ich habe sie alle gehabt. Ich habe sie alle gehabt. Schön.
Vor allen Dingen, die funktionieren alle und sie sind alle autorisiert. Das heißt, ne?
Natürlich, ja. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die nur Raubkopien haben und ich habe immer die Originale, dann sitzt mein Rechner instabiler als der von denen.
Das kommt vor, ja. Das ist völlig richtig. Weil die Autorisierungsabfrage, die da in den Raubkopien eliminiert wurde, die erzeugt bisweilen eben tatsächlich Instabilität. Es ist leider so.
Bernhard, was bringt uns die Zukunft von dir? Womit wirst du uns erfreuen?
Weitere Atlantic Pope Songs und wenn wir dann soweit sind, auch ein Album, also CD, Vinyl. Also das ist zwar so ein bisschen antiquiert heutzutage, aber man macht das ja trotzdem irgendwie, um was in den Schrank stellen zu können. Das sage ich jetzt mal blasphemisch. Also Max und ich arbeiten halt sozusagen Song by Song, ohne Druck und so wie es kommt. Ansonsten kommt jetzt bald ein Alphaville Symphonic Album, mit dem ich nur peripher zu tun habe. Aber es sind natürlich trotzdem meine Babys und man darf gespannt sein, was Marian da mit den Babelsberger Orchester da irgendwie draus gemacht hat. Also ich kenne das natürlich alle schon und weiß, wie es klingt.
Big in Japan ist ja auch schon veröffentlicht worden, ne?
Big in Japan ist schon veröffentlicht worden, ja.
Wann wird das erscheinen?
Das Album erscheint Anfang September, glaube ich.
Ich bin gespannt.
Wie gesagt, Big in Japan gibt es jetzt schon, auch als Video. Wenn man sich das Video genau anschaut, dann muss man sich das einfach mal genau anschauen. Damit komme ich zu der Frage zurück, wie ich denn heutzutage zu Marian stehe. Und naja, dann verrate ich wahrscheinlich nicht zu viel, wenn wir das 4. und 5. Album auch noch remastern wollen müssen, die dann auch als Vinyl rauskommen, was ja damals in den 90er Jahren war Vinyl ja wirklich tot. Ganz bald kommt, da freue ich mich auch schon drauf, das erste Alphaville Album als Dolby Atmos raus, ne? Also so hier Raumklang und so. Das ist jetzt so das Nächste, was passiert.
Das hört sich jetzt nicht nach einem Samstagabendprojekt an, ne?
Eine Frage noch. Ihr habt ja auf der Dreamscapes dann auch die Demo-Versionen veröffentlicht von den meisten Songs, die dann später auf Platte erschienen sind. Die Demo-Versionen, die ihr damals der Plattenfirma, bevor ihr einen Vertrag hattet, gegeben habt, sind es die, die da drauf waren oder war das dann zu einem späteren? Das sind wirklich die?
Also dieses Dreamscapes-Album habe ich 98, 99 mit Marian zusammen gemacht, nachdem wir 5 Studioalben fertig hatten. Nach 15 Jahren haben wir uns dann gesagt, wir müssen mal irgendwie sammeln, was wir denn alle so haben. Haben wirklich alle Bänder, Kassetten, Viertelzollbänder, alles Mögliche irgendwie zusammengesammelt. Demos damals hauptsächlich auf einer Teac 8-Spur gemacht. haben das irgendwie alles überspielt ins Logic und haben das dann irgendwie bearbeitet, dass das irgendwie vernünftig klingt. Also, also das, was da drauf ist, ist nicht 1:1. Die Demo-Version also ist natürlich irgendwie ein bisschen aufbereitet worden, aber also im Prinzip schon. Also da, wo Demo hintersteht, das ist das, was die Plattenfirma damals bekommen hat und oder unser Verleger, woraufhin man dann Entscheidungen getroffen hat, ja.
Da war ja aber auch fast alles schon da, ne? Wenn man sich die Songs anhört, also die meisten Melodien, alles da. Auch schon viele Sounds sind ja da. Also ich war überrascht, wie nah die dann doch am Original sind, ne?
Ja, also von der Komposition, von der Melodik und auch von der, wie soll ich sagen, ja.
Auch vom Spirit war das ja.
Ja, war das alles da. Es ist halt irgendwie im besten Sinne glatt geschliffen worden, also poliert, und wir machen das jetzt ordentlich, ohne dass wir den Spirit verlieren. Ein Demo, wird dir vielleicht aufgefallen sein, das Ursprungsdemo von Forever Young klingt relativ anders als dann die.
Ja, klar.
Das wiederum war einer der magischen Momente in der Produktion. Haben Maya und ich, glaube ich, schon öfters mal erzählt. Bei der Produktion von Forever Young hatten wir echte Probleme, diesen 16-Beat, dieses Forever Young ist ein Tanzstück, irgendwie umzusetzen. Und das kriegten wir im Studio irgendwie nicht hin. Irgendwie funktionierte das nicht. Das kam nicht. Also wir haben dann schon immer vom Demo-Syndrom gesprochen und so. Wir haben dann mehrere Tage dran gesessen. Dann kam irgendwann der Verlagsbesitzer, der Andy Budde, der mit Co-Produzent war offiziell, aber eigentlich nur irgendwie abends mal einmal reinschaute, und dann schaute er diesen Abend halt auch an und meinte, wieso sitzt er denn schon 3 Tage dran? Dann lass doch mal hören. Und dann hörte er sich das an und nach, keine Ahnung, einer Minute sagte er, komm, fahr das Band zurück. Er zog am Mischpult beiden Unterarmen sämtliche Fader nach unten und fragte dann, wo ist die Streicherfläche, wo ist die Stimme? Die schob er dann hoch, dann ließ er das Band laufen und sagte, das ist die Nummer, nicht mehr. Und wir waren erstmal völlig schockiert. Und beim vierten Hören haben wir es dann begriffen. Ja, das ist gar kein Tanzstück, das ist eine Ballade.
Ja, hat man dann ja später in Amerika auch erkannt, ne?
Ja. Ich meine, das sind so Momente, ich meine, wir hätten uns auf die Hinterbeine stellen können und sagen, nee, das wollen wir aber nicht. Na, also dieser Moment, dass der Typ das erkannt hat und wir dann eben darauf eingegangen sind, wenn das nicht passiert wäre, wenn dieser Moment nicht passiert wäre, wäre ganz viel anderes auch nicht passiert.
Ja, Wahnsinn.
Also ich versuche zumindest das immer irgendwie so im Kopf zu behalten, dass, wie soll ich das sagen, dass nicht alles die eigene Genialität ist oder so, sondern dass ganz viele Sachen da reinspielen, die einfach wirklich nicht irgendwie kontrollierbar sind oder dass man die herstellen kann oder so. Kann man nicht.
Wenn dich morgen einer fragen würde, hättest du Bock, das neue Alphaville-Album zu produzieren? Du musst auch nicht mit auf die Bühne gehen. Würdest du ja sagen?
Ich würde mir die Songs anhören. Also ich würde nicht sofort ja sagen, aber ich würde mir die Songs anhören und dann würde ich wahrscheinlich ja sagen.
Ich fände das eine total schlaue Idee.
Ja, das kann schon sein. Also das kommt drauf an. Also das kommt dann wirklich drauf an, was das für Songs sind und wie die gedacht sind. Also und ich will auch nicht ausschließen, dass das passiert. Also das kann durchaus passieren.
Jetzt hast du aber noch mal einen rausgelassen. Jetzt sind wir angefixt.
Ja, nee, so sollte das nicht rüberkommen. Aber ich sag mal so, also Marian und ich reden ja also miteinander. Ja. Und nicht, dass wir da konkret so drüber gesprochen hätten, aber bei allem, wie wir und was wir reden, ist das durchaus im Bereich des Möglichen. Aber es muss auch nicht passieren. Weißt du, also das muss dann schon passen. Also wenn er auf die Idee kommt, oh, das wäre aber super, wenn Bernd das produziert oder mischt und ich dann sage, ja, das finde ich, das kommt mir sehr entgegen, dann wird das auch so passieren, ja. Wenn er aber nur verzerrte Gitarren auf den Songs drauf hat, dann wäre ich der Falsche.
Disco 80. Wie hast du das damals erlebt? Weil Marian hatte ja eine immense Medienpräsenz durch diese Sing My Song-Geschichte im Fernsehen. Hast du das damals verfolgt?
Das habe ich verfolgt, ja.
Hast du da ein Magengeschwür bekommen oder hast du gedacht, ja, gut, dass ich nicht da sein muss?
Ja, auf jeden Fall gut, dass ich nicht da sein muss, weil ich hätte das ja nicht performen können. Ich fand das super, dass er das gemacht hat. Und ich fand grandios, wie er das gemacht hat. Weil, also ohne irgendjemandem so nahe treten zu wollen, ich finde schon, dass er die meisten an die Wand gesungen hat.
Yes.
Also wenn man das in dem wettbewerbsmäßigen Modus sehen will. Ich finde, er hat da auch die Ehrerbietung bekommen, die er irgendwie verdient hat. Für das, was er irgendwie so insgesamt geleistet hat. Also weil, das sage ich jetzt an dieser Stelle dann wir haben uns ja in Deutschland nicht immer so richtig wohlgefühlt, was so eine allgemeine Anerkennung angeht. Mhm. Ja, also da war dann eben natürlich auch das Problem, dass mit der ersten Single Nummer 1 zu werden, dann bist du halt natürlich auch in gewisser Hinsicht abgestempelt. Das ist was anderes, als wenn du tatsächlich aus dem Underground über bestimmte Zeitschriften irgendwie sozusagen hochgeschrieben wirst und dann so peu à peu dann irgendwann deinen Erfolg hast und dann der Liebling der Kritiker bist. Das war uns ja nicht vergönnt. Also dieses Street-Credibility-Ding hatten wir ja nicht, obwohl wir aus dem dreckigsten Keller in Ostwestfalen kamen. Aber das glaubt einem ja keiner, wenn man dann in so einer Fernsehshow steht.
Ja.
Auch mit unserem gesamten, soll ich das sagen, philosophischen Hintergrund mit unserer Künstlerkommune, das hat uns ja auch keiner so richtig abgenommen. War aber totaler Ernst. Und man zieht sich dann natürlich aber auch so ein bisschen zurück. Insofern fand ich dieses Sing My Song-Ding, ich habe mich total für ihn gefreut und fand, dass er das irgendwie grandios gemacht hat. Und
fand ich auch. Also ich hatte so subjektiv den Eindruck, dass er halt auch menschlich da total super abgeschnitten hat bei der ganzen Nummer, weil er kam unwahrscheinlich sympathisch rüber tatsächlich. Ja. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele junge Menschen auf dem Sofa gesessen haben und für mindestens 5 Minuten Instagram irgendwie weggeswiped haben und sich gewundert haben, dass Forever Young doch nicht von Rihanna ist. Und wahrscheinlich ihre Mutter hinzugeholt haben und gefragt haben,
wer ist das?
Was macht dieser Mann da? Warum singt er das Lied von Rihanna? Darf der das im Fernsehen?
Ja.
Aber schöne Momente auf jeden Fall.
Ja. Fand ich gut.
Ich glaube, wir sind so an dem Punkt, wo wir zu den Lügen und den Wahrheiten kommen. Sollen wir jetzt raten?
Naja, ist logisch.
Ja, da musst du aber anfangen. Ich habe schon wieder vergessen.
Also du hast gesagt, du bist Alleinunterhalter gewesen. Dann hast du gesagt, du hast einen Volkshochschulkurs gemacht, Synthesizer. Und dann hast du gesagt, der erste Song, den ihr geschrieben habt, innerhalb von 4 Stunden war Forever Young.
Ja.
Ich persönlich dachte, das stimmt nicht mit dem Alleinunterhalter. Andererseits habe ich noch nie von einem Volkshochschulkurs Synthesizer gehört. Den hätte ich nämlich auch belegt damals. Insofern tippe ich jetzt mal, das stimmt nicht mit dem Volkshochschulkurs.
Was sagst du,
Christian? Ich schließe mich da an.
Super, dann seid ihr beide falsch.
Nee. Siehst du, das ist auch der Grund, warum wir noch kein Nummer 1-Hit hatten, weil du dich ständig weigerst, zum Volkshochschulkurs zu gehen. Verdammte Scheiße. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo der Fehler ist.
Ja, also das mit Forever Young stimmt natürlich.
Ja.
Und das mit dem Volkshochschulkurs stimmt auch, aber dieser Gedanke ist mir gestern gekommen, als ich mir überlegte, was kann ich denn erzählen, was völlig unglaubhaft ist. Aber das stimmt tatsächlich mit einem Yamaha CS5.
Mhm.
Davon gab es in dieser Volkshochschulklasse tatsächlich, glaube ich, 5 oder 6. Und dann saßen immer 2 irgendwie an einem Synthesizer. Und dann haben wir gelernt, was ein VCO und ein VCF und eine ADSR-Kurve ist. Das mit dem Alleinunterhalter stimmt natürlich nicht. Also, um Gottes Willen. Also, nie im Leben.
Ja, aber liebe Kinder, nochmal zum Mitschreiben. Hier haben wir wieder ein klassisches Beispiel dafür, dass man im Leben was lernen muss. Ja, also wollt ihr ein Nummer 1-Hit haben, auf zur Volkshochschule. Die nächstgelegene kann nicht so weit entfernt sein. Macht da mal ein bisschen Gas. Ich denke, die haben kein CS5 mehr da, aber bestimmt was anderes Adäquates und gebt euch mal ein bisschen Mühe. Ne?
Ja.
Aber du hast nicht Frank Mertens in der Volkshochschule kennengelernt beim Synthesizer-Kurs.
Nein, habe ich nicht. Also Frank Mertens kannte ich von meinem Gymnasium. Der war eine Klasse unter mir.
Ach, ich hätte auf den Friseur getippt.
Auf den Friseur.
Ja.
Dass ich den beim Friseur. Nee. Also, als ich Frank kennenlernte, hatte Frank Haare bis zum Gürtel. Also ganz lang. Und als ich ihn kennenlernte, hörte er tatsächlich auch Klaus Schulze Musik. Mhm. Also, so kam er auch rüber. Und ja, sprach halt nicht. Ne? Aber er hatte vernommen, dass in dieser Kleinstadt Enger in Ostwestfalen es noch jemanden gab, der außer ihm auch noch einen Synthesizer hatte. Und deswegen hat er mich angerufen. Und na, dann haben wir angefangen, was zu machen.
Ich wollte gerade sagen, da steht heute noch an dem Ortseingangsschild in Enger, hier wohnt der Mann, der einen Synthesizer hatte.
Genau. Also wir kamen aus zwei verschiedenen Ortsteilen. Ne? Also Enger hat verschiedene Ortsteile, ist so zumindest so groß, dass es Ortsteile
hat. Hätte ich jetzt nicht vermutet, ja.
Also ich erinnere mich noch, dass bei der ersten Begegnung, wo er mir sagte, dass er so Klaus Schulze und Tangerine Dream hört, habe ich ihm dann irgendwie OMD und John Fox und die ersten Depeche Mode Sachen irgendwie vorgespielt, die es damals gab, und habe ihn davon überzeugt, wir wollen nicht Klaus Schulze und Tangerine Dream Musik machen, wir wollen sowas machen, ne? Ja.
Hat ja gut geklappt.
Das hat geklappt, ja. Also ich kann bisweilen überzeugend sein, ja.
Das ist mit so einem Wachturm an der Ecke da gestanden und hast gesagt, so, wir wollen das nicht, oder?
Schön.
Ich wollte noch sagen, es ist und war mir eine ganz, ganz große Ehre. Es hat wirklich mega Spaß gemacht hier mit dir. Das wollte ich jetzt schon mal vorweg schicken.
Mir hat das auch großes Vergnügen bereitet, muss ich sagen. Wie lange hat das jetzt gedauert?
Oh, 90 Minuten. Du hast also jetzt schon eine halbe Stunde verpasst von Frankfurt.
Okay, macht nichts. Ist es mir wert.
Sehr schön. Das freut uns doch. Ja, auch von meiner Seite, wirklich, ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Es hat viele Fragen aus meiner Jugend beantwortet und fand es einfach einen tollen Moment. Und
die Frage ist, ob ich alles ehrlich beantwortet habe.
Das ist ja das Konzept unserer Sendung, dass man auch immer so ein bisschen zweifeln kann daran.
Ja, aber Bernhard, du weißt, man sieht sich ja immer mindestens zweimal im Leben. Ne?
Ja.
Und ich hoffe, dass das wahr ist. Also haben meine Eltern mir so auf jeden Fall erzählt.
Ja, ich kenne das auch. Ich kenne das auch.
Dann hoffen wir mal da drauf. Ja, von unserer Seite noch, wir haben einiges vor für die zweite Staffel. Ihr merkt, es hat schon sehr gut begonnen. Und es gibt natürlich eine Spotify-Playlist, in der wir ein paar Sachen von AlphaVille drin haben werden, aber auch die Atlantic Popes, könnt ihr mal reinhören. Natürlich. Und es wird auch einen Link geben. Es gibt eine sehr gute Dokumentation, die damals zu diesem So 80s Album erschienen ist, was Blank & Jones gemacht hat. Da Marion und Bernhard einiges zu erzählt. Auch Colin Pearson und Wolfgang Loos ist da auch zu hören.
Das ist nicht zu der So 80s erschienen, sondern das ist zu dem Remastered Reissue von dem Forever Young Album erschienen.
Aha, okay, gut. Also, aber da war doch der Blank dabei, oder?
Pete Blank zähle ich zu meinen ausgewiesenen Freunden. Er hat damals die So 80s gemacht und seitdem kennen wir uns ganz gut. Und der hat dann bei der Remaster von Forever Young hat er irgendwie viel mitgemacht. Also jetzt nicht inhaltlich, aber wie heißt das so schön? Da gibt es so einen schönen Begriff für aus der Kunstszene. Curated.
Also okay.
Der hat diese Interviews geführt, tatsächlich zum Teil mit uns. Und deswegen kommst du da wahrscheinlich drauf.
Genau. Da gibt es einen Link zu YouTube, den findet ihr bei uns dann in den Shownotes, sodass ihr euch die auch anhören könnt. Und das Gesamtpaket daraus aus diesem Podcast und aus dieser Doku, da wisst ihr dann alles über AlphaVille, behaupte ich mal, was man wissen muss.
Ein bisschen.
Genau, so ein bisschen, ja. Ja, und wie immer steigen wir aus mit einem Song, und weil wir ja im Podcast keine GEMA-Songs spielen können, spielen wir deswegen immer einen von uns, vom Christian und von mir. Das spielen wir natürlich auch aus anderen Gründen, und wir haben einen ausgewählt, der so ein bisschen zeigt, dass viel von dem, was AlphaVille früher gemacht hat, immer uns auch so ein bisschen beeinflusst hat, wie man Song macht und wie man Melodien macht und so weiter. Wir haben es natürlich nicht erreicht, aber wir haben es versucht.
Und jetzt hören wir den 12-Inch-Mix von Desert.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.